gegen wen oder auch was musstet ihr denn da eigentlich ankämpfen?
Die Frage, gegen wen oder was, ist so einfach nicht zu beantworten. Ich denke, es ging erstmal um eine gewisse gesellschaftliche Aufmerksamkeit, diese zu erlangen. Das waren Vereine wie zum Beispiel der Lehmann e.V., Leipziger Netzwerk für Jungen- und Männerarbeit oder das Männerberatungsnetz Dresden, die sich da engagiert haben und einfach auch immer wieder mit der Politik gesprochen haben, bis es letztes Jahr dazu kam, dass die Ministerin Köpping, die Staatsministerin für Gleichstellung und Integration, gesagt hat, wir wollen hier was ändern und so quasi einen Start ermöglicht hat für die Männerhäuser in Sachsen.
Wenn man sich jetzt statistisch einmal umschaut, ganz pragmatisch und trocken sozusagen, scheint der Bedarf an Männerhäusern erstmal nicht unbedingt so groß zu sein. Der Verein Frauen für Frauen führt zum Beispiel pro Jahr über 550 Beratungsgespräche mit Menschen, die häusliche Gewalt erlebt haben. Lediglich 27 davon sind im Schnitt mit Männern von diesen Beratungsgesprächen. Wieso war es deiner Meinung nach dennoch nötig, einen Schutzraum für Männer ins Leben zu rufen?
Genau, weil es diese 27 Fälle gab. Frauen für Frauen richtet sich natürlich an Frauen und wir haben auch sozusagen sehr viel zu tun mit diesen Fällen. Wir sagen, so 5-10% von häuslicher Gewalt betroffenen Menschen sind Männer. Und die gehen, das ist auch eine hohe Schwelle, zu Frauen für Frauen und lassen sich dort beraten. Deshalb sahen wir da auch eine Notwendigkeit, ein natürlich maßgeschneidertes Angebot für Männer zu schaffen.
Wenn du jetzt sagst maßgeschneidert, was könnten da Unterschiede sein zu dem Konzept von Frauenhäusern?
Das unterscheidet sich nicht großartig. Die Form der Gewalt ist eine andere, die Männer erfahren. Ansonsten leiden die genauso wie die Frauen, die von ihrem Partner unterdrückt werden, geschlagen werden. Es gibt auf jeden Fall psychischen und körperlichen Druck. Sie befinden sich in einer Situation der Ausweglosigkeit. Männerberatung gestaltet sich anders als Frauenberatung. Es ist eine hohe Hemmschwelle, überhaupt erstmal in die Öffentlichkeit zu treten, beziehungsweise vorwärts zu gehen und sich Hilfe zu suchen, da das gesellschaftliche Bewusstsein da einfach auch noch anders ist als nach 50 Jahren Emanzipation. Ich denke, das ist der nächste Schritt für die Männer auch zu sagen, wir müssen unseren Schritt Emanzipation jetzt auch gehen und auch unsere Interessen wahren, beziehungsweise um uns selber kümmern. Und dafür ist so ein Männerhaus mit Beratung und Unterkunft der erste Schritt.
Wenn man jetzt an Frauenhäuser denkt, assoziiert man diese ja oft mit häuslicher Gewalt durch männliche Mitglieder in der Familie, meist auch durch den eigenen Partner. Welche Gründe geben da Männer an, die Schutz in Männerhäusern suchen? Du sagst, es gibt auch in Partnerschaften Gewalt von Frauen, gibt aber sicherlich auch andere Gründe. Kannst du dahingehend Beispiele von Betroffenen nennen, die zum Beispiel jetzt bei dir im Männerhaus in Leipzig untergekommen sind?
Vorrangig ist unser Thema auch häusliche Gewalt. Das heißt, diese Männer erleben Gewalt in der Partnerschaft, in der Familie, manchmal auch in der Herkunftsfamilie, also von den Eltern oder Geschwistern. Gewalt findet, denke ich, überall im häuslichen Rahmen statt. Aber hauptsächlich kommen Männer zu mir in die Beratung erstmal. Die sagen, hier, ich bin verheiratet seit unterschiedlich vielen Jahren. Ich habe 2-3 Kinder. Wir haben versucht, diese Familie aufrechtzuerhalten. Ich habe viel ertragen. Es ist sehr selten, dass mir ein Mann erzählt, er wurde grün und blau geschlagen. Das ist so dieses Klischee, was man auch ein bisschen so hat. Es geht dabei eher um psychische Gewalt, emotionale Gewalt, sexuelle Gewalt, soziale Gewalt im Sinne von, dass Kantenkreise manipuliert werden, Intrigen gesponnen werden oder auch ökonomische Gewalt, Konten verwaltet werden, das Geld aus Gründen sozusagen für die Kinder eingefordert wird und dadurch eine Hilflosigkeit entsteht, aus der die Männer aus eigenem Antrieb schwer herauskommen können. Es gibt noch einen Sonderfall, das hat sich jetzt bei der Eröffnung gezeigt. Es haben sich mehrere junge Männer an uns gewandt, die aufgrund ihrer Homosexualität von ihrer Familie bedroht wurden, verfolgt wurden. Also die Familien aus unterschiedlichen Kulturkreisen konnten die Homosexualität nicht akzeptieren, wollten die jungen Männer zwangsverheiraten. Die wurden eingesperrt, Handys weggenommen, verprügelt, Disziplinarmaßnahmen, um sie wieder auf den rechten Weg zu führen. Das war uns nicht ganz bewusst, aber das ist auch eine Klientel, die zu uns kommt und bei uns Schutz sucht.
Was könnt ihr denn jetzt für die Betroffenen eigentlich tun, die Betroffenen, die zu euch ins Männerhaus in Leipzig zum Beispiel kommen?
Der erste wesentliche Punkt ist natürlich der Schutz vor Gewalt. Das ist natürlich nur gewährleistet, wenn wir eine anonyme Unterkunft haben. Zweitens ist die Wohnung auch Unterkunft nicht nur für die Männer, sondern die können auch im Bedarfsfall ihre Kinder mitbringen. Wir werden sie dabei unterstützen, einfach die aktuelle Lebenssituation zu klären. Und begleiten diese Männer bei der Entwicklung neuer Lebensperspektiven.
Wodurch wird denn eure Arbeit zum Beispiel auch erschwert? Also wir beide haben es ja jetzt schon mitgekriegt im Gespräch, dass ich deinen Namen unter anderem nicht nennen kann. Wegen Sicherheitsvorkehrungen, inwieweit hat das auch Einfluss auf deine Arbeit oder auch auf dich als Person?
Wir haben sozusagen uns vereinsintern geeinigt, dass ich sozusagen namentlich erstmal nirgendwo vorkomme, nirgends auf der Internetseite, auch nicht auf der Internetseite von Männerhaus-Leipzig.de. Das ist ein Schritt. Andere Schritte sind eher verwaltungstechnischer Natur, die ich auch mit den Klienten dann gehen muss, dass ich bei den Behörden besondere Sicherheitsstatusse bekommen kann, also beantragen muss, um da einfach auch von behördlicher Seite einen Zugang zu dem Aufenthaltsort der Männer zu gewährleisten.
Das Männerhaus hat jetzt im Februar diesen Jahres aufgemacht in Leipzig. Was habt ihr denn dahingehend für Reaktionen bekommen von öffentlicher Seite?
Also beide Männerhäuser in Sachsen haben am 1.2. eröffnet, das in Dresden auch, die Männerschutzwohnung. Die gesellschaftliche Reaktion ist da ganz unterschiedlich. Wenn ich persönlich mit Leuten unterhalte, gibt es erstmal ein Schmunzeln. Da wird in Frage gestellt, was brauchen Männer sowas überhaupt? Dann wird ein bisschen ironisiert, die Frau, die mit dem Nudelholz hinter der Tür steht. Und danach gibt es aber ein Nachdenken, wo sich die Leute, denke ich, auch fragen, ja natürlich, warum soll es das nicht geben? Und die Zahlen sprechen da für sich. Die Politik in Sachsen ist dahingehend sehr offen. Also sie hat ja im Prinzip dieses Projekt auch ermöglicht. Die Ministerin Köpping, Schirmherrin dieser Kampagne, die auch auf Landesebene durch Druckartikel, durch Plakate, durch Postkarten gefördert wird. Es ist, wie gesagt, sehr unterschiedlich und braucht, denke ich, auch noch ein bisschen Zeit, bis das öffentliche Bewusstsein da eine Sensibilisierung erfahren hat.
Wie sieht's denn jetzt mit der Zukunft des Männerhauses aus? Habt ihr jetzt eine längerfristige Finanzierung oder seid ihr jetzt dauerhaft ansässig, zum Beispiel in Leipzig oder Dresden?
Wir haben eine Finanzierung bis Dezember 2018. Das ist sozusagen ein zweijähriges Pilotprojekt, in dem sich zeigen soll, wie die Zulaufzahlen sind, ob überhaupt Bedarf da ist und ob das Männerhaus auch genutzt wird. Tendenziell, jetzt haben wir April, wir haben im Februar eröffnet, wir sind tatsächlich heute, das ist auch ein historisches Datum, erst einmal voll belegt. Und wenn das sich so gestaltet und gezeigt werden kann, der Bedarf ist da, dann werden die Projekte auch auf kommunaler Ebene weiterfinanziert.
Wie ist das jetzt für die Leute, die zuhören und sich als Betroffener definieren? Welchen Weg kann man dann einschlagen, um zu euch Kontakt zu finden, um vielleicht auch bei euch im Haus aufgenommen zu werden, auch wenn ihr jetzt derzeit gerade voll seid?
Selbst wenn wir gerade voll sind, haben wir natürlich Netzwerkpartner, gerade hier in Sachsen, in Dresden und in Chemnitz, und können da auch weitervermitteln. Es gibt einen 24-Stunden-Notruf seit auch November schon, unter dem man uns erreichen kann. Man kann auch die Internetseite www.mann-gibt-dich-nicht-geschlagen, also da ist überall ein Minus dazwischen. Man kann das auch googeln und findet es so einfach, wo ein Pool ist, welche Netzwerkpartner ansprechbar sind.